Ja, bekanntermaßen lief das Projekt, das Pilotprojekt Künstler Nachlasssicherung im Freistaat Sachsen, so haben wir es genannt, ausgestattet mit 1,5 Mitarbeiterstellen, so war es korrekt. Zusammen mit Frau Priebig habe ich das gemacht in etwa ein Jahr, startete im November 2019 und endete im Dezember 2020. Zum Projektabschluss, das hat Frau Matzke schon erwähnt, präsentierten wir zusammen mit unseren Projektpartnern, der SLUB und dem Landesverband Bildende Kunst Sachsen, einen Überblick über unsere geleistete Arbeit in einer Online-Veranstaltung am 16.12. des letzten Jahres. Und diese Veranstaltung wurde aufgezeichnet und kann von jedem von Ihnen auch auf dem YouTube-Kanal der Staatlichen Kunstsammlung Dresden nochmals nachvollzogen werden. Ausgangspunkt unserer Pilotprojektarbeit war das Konzept zum Umgang mit Künstlernachlässen, welches das sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, so hieß es damals noch, im April 2019 veröffentlichte. Und dies wurde als zu Recht politisch notwendig erachtet, nachdem über viele Jahre hinweg sich Aktivistinnen, Künstlerinnen, Multiplikatorinnen und der Landesverband Bildende Kunst Sachsen sowohl für ein Konzept als auch für ein strategisches und unterstützendes staatliches Handeln durch eine Koordinierungsstelle stark gemacht haben. In diesem Konzept wurden zunächst Definitionen und Begrifflichkeiten gefasst, nämlich was Künstlernachlasssicherung überhaupt ist und mit welchen konkreten Maßnahmen oder Praktiken sie verknüpft werden sollten, an wen sich das Projekt richtet, nämlich an professionell arbeitende bildende Künstlerinnen mit Bezug zum Freistaat Sachsen. Weiterhin wurde die Frage der Unterbringung in den Varianten, wurde vorhin schon erwähnt, Zentraldepot, regionale Depots oder temporäre Unterbringung in gemieteten Räumen durchdekliniert. Das lässt sich nachlesen in dem Papier. Und für die Realisierung des Projekts wurde zum einen die Gründung eines Fachbeirats empfohlen und auch umgesetzt, der im Übrigen bis heute Bestand hat. Mit der Werkdatenbank Bildende Kunst sowie der Beratungs- und Förderstelle wurden die beiden weiteren zwei wichtigen Bausteine des Konzepts beschrieben und damit auch verbunden ihre Verantwortlichkeiten, nämlich ersteres beim LBK, beim Landesverband für Bildende Kunst Sachsen und die Koordinierungsstelle an der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Zu den ersten Aufgaben und dann auch ersten Aktivitäten. Ich habe Ihnen hier in der Folie einiges Wichtiges, Zentrales mal aufgeführt, gehörte der Aufbau einer Geschäftsstelle, der Koordinierungsstelle als Ansprechpartner für alle, ich sag's mal salopp, Non-Profit- bzw. gemeinwohlorientierten tätigen Personen und Institutionen im Hinblick auf alle Fragen zu künstlerischen Vor- und Nachlässen. Wichtiger Bestandteil war auch das Ermitteln von Initiativen, das Netzwerken natürlich mit den Akteurinnen und der Aufbau eines Netzwerks mit dem Mix aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, Motivationen und Praktiken. Zu diesen unterschiedlichen Personen, das war auch eine der größten Herausforderungen, gehören eben ja Personen aus dem Privatbereich, Institutionen, Künstlerinnen und deren Familienmitglieder, Erbinnen, Lebenspartnerinnen oder Freunde, Aktivistinnen, Vereine oder auch freie Initiativen, die sich der Künstler vor Künstlernachlasssicherung zuwenden, von Gesetz wegen bestellte oder auch vom Künstler oder Nachlasshalter beauftragte Kunstwissenschaftlerinnen, Galeristinnen, Künstlerinnen, Kunsthändlerinnen und so weiter. Mittelfristig am Ende der Pilotphase war natürlich dann auch unsere Aufgabe daraus, Empfehlungen für Konzepte und Methoden von Praktiken oder Strategien zur Künstlernachlasssicherung aufbauend auf das Konzept im Umgang mit Künstlernachlässen aus dem Jahr 2019 vorzuschlagen und zu empfehlen. Zu den wichtigsten Aufgaben, das wurde erwähnt, zu den zentralen Aufgaben, war die Erstellung einer Bedarfsanalyse. Wir haben dafür zwei Umfragen konzipiert, neben dem Sichten von künstlerischen Vor- und Nachlässen und dem Führen von Informations- und Beratungsgesprächen. Wir haben dazu auch ein Beratungstagebuch geführt, in dem wir jeden Besuch oder jedes Gespräch aufgezeichnet haben und unsere Arbeit und die unterschiedlichen Praktiken, Perspektiven, Motivationen und Arbeitsstände vor Ort jeweils dokumentiert. Die Umfragen richteten sich einerseits an bildende Künstlerinnen im Freistaat Sachsen und andererseits an private Nachlasshalterinnen, gleichermaßen wie institutionelle Nachlasshalterinnen, Dazu gehören natürlich Museen, Bibliotheken, Archive und andere mehr. Grundlegend für unsere Arbeit war sozusagen bottom-up zu ermitteln und damit auch zu dokumentieren, A, welche generelle Gedanken sich die Künstlerinnen und Nachlasshalterinnen überhaupt machen, welche Praktiken des Erhalts, der Lagerung, des Umgangs, des Ausstellens oder des Vermittelns sie jeweils selbst anwenden, welche tatsächlichen Situationen vor Ort gegeben sind und daraus folgend, welche konkreten Bedarfe für Förderung und Beratung bei den Künstlerinnen wie Nachlasshalterinnen daraus abzuleiten sind oder bestehen könnten. Für die Konzeption der Umfragen und die Entwicklung der Fragestellung holten wir uns Unterstützung von einem soziologischen Institut, dem Fock-Institut für Sozial- und Marktforschung in Chemnitz. Die Umfragen bauten auf einer bereits 2013 durchgeführten, sehr knappen Version des Landesverbands Bildende Kunst Sachsen auf, die mit 21 Teilnehmerinnen damals nur einen eher geringen Rücklauf erzielte. Daher galt es, den Fragebogen mit professioneller Unterstützung neu aufzubauen, die Fragen stärker zu differenzieren auf das, was wir wissen wollten, um die Vielfalt der Befragten und deren Praktiken darin auch abbilden zu können. Schlussendlich erreichten wir mit Unterstützung des Landesverbands Bildender Kunst Sachsen, der Regionalpartnerverbände in Leipzig, Dresden, auch im Vogtland und Chemnitz, dem Fachbeirat sowie weiterer Multiplikatoren mit etwa 35% einen sehr guten Rücklauf. Problematisch gestaltet es sich jedoch dann, wenn Künstlerinnen oder private Nachlasshalterinnen oder Initiativen erreicht werden sollten, die nicht in Verbänden oder Vereinen organisiert sind. Die Erhebungen dauerten etwa 3 Monate und lief unter den Künstlerinnen von April bis Ende Juli und die unter den Nachlasshalterinnen von Juli bis zum 11. Oktober. Der zweite Fragebogen wurde dann etwas zeitversetzt entwickelt, konnte aber damit auf dem ersten aufbauen. Und wie Sie sehen, es beteiligten sich rund 270 Künstlerinnen und rund 50 Nachlasshalterinnen an den beiden Umfragen. Es sind ein bisschen weniger eingegangen in die Umfrage, 10 weniger. Nach Ende der Umfrage trudelten dann noch weitere Rückmeldungen ein, sodass ich sie jetzt hiermit als gezählt aufliste. Also die Zahl der Beteiligung der Künstlerin war erfreulich hoch, wohingegen die der Nachlasshalterin sich mit einer etwas geringeren Zahl, davon interessanterweise 60% aus dem Privatbereich und 30 Museen, zurückmeldeten. Und Gründe, so wurde es uns kommuniziert, waren wohl zum einen, dass wir darum baten, exemplarisch deren Handeln an einem ausgewählten Nachlass zu beschreiben und die Auswahl hierfür bei den Museen problematisch schien. Weiterhin war wohl die zeitlichen Ressourcen, die sind ja schon vielfach erwähnt worden, der Museumsmitarbeiterinnen gegenüber den privaten Nachlasshalterinnen, die sich eben meist nur mit einem Nachlass beschäftigen, begrenzter. Und die Informationen, nach denen wir gefragt haben, lagen nicht oder nicht vollständig vor. Und die Beantwortung des Fragebogens, den wir unter der Voraussetzung der Kenntnis aller Informationen mit rund 20 Minuten angesetzt hatten, geriet dabei sehr zeitaufwendig. Die beiden Fragebögen stehen wie die Ergebnisberichte auf der Webseite der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, wie auch das Konzept von 2019 zum Download bereit. Da kann man sich dann auch durch diverse Grafiken und die Auswertung der Grafiken durchklicken. Darauf werde ich heute weitestgehend verzichten und mich stärker auf den Aspekt der Beratung konzentrieren. Es stecken eben eine Vielzahl von Informationen darin, unter denen einige herausstechen, die für eine Fortsetzung oder Weiterführung der Auseinandersetzung mit Künstlernachlasssicherung eine große Rolle spielen. Und einer davon, der wichtigste, den wir extrahiert haben, war der hohe fachliche Beratungsbedarf. Entgegen der Annahme, dass es sich oft als zentrale Frage um die Frage nach dem Wohin handelt, stellt es sich über die Umfragen heraus, dass die meisten Teilnehmerinnen die Frage nach dem Was mache ich damit? Wie mache ich das? Welche Möglichkeiten des Umgangs mit dem Vor- oder Nachlass habe ich denn überhaupt? Stellt. Und stichpunktartig stelle ich Ihnen weitere Erkenntnisse und Ergebnisse vor, insbesondere jene, die wir für unsere Schlussbilanz am Ende des Pilotprojekts genutzt und in die Handlungsempfehlungen für ein künftiges Konzept einbezogen haben. Insgesamt herrscht allgemein eine große Unsicherheit, wenngleich große Vielfalt, Virulenz und Interesse im Umgang mit dem Thema. Mit fast 90% dominierte daher bei den Befragten der Wunsch nach einer fachlichen Beratung und der Bedarf nach Informationen über die Möglichkeiten im Umgang mit Vor- und Nachlässen. Über die Hälfte sieht darin einen dringenden sofortigen Beratungsbedarf. Wir haben einen Beratungsbedarf bis 2023 messen können, weil wir auch gefragt haben, wann Sie denn Beratung wünschen, wenn Sie welche wünschen. Gleichermaßen groß war der Wunsch, das Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen durch beständige Kontextualisierung und Interpretation aktiv und lebendig zu halten. Die reine Lagerung im Depot, im Museum oder Archiv wurde als eher negativ besetzt formuliert. Weiterhin stellte sich die Frage, wie der Übergang von privatem in öffentliches Eigentum überhaupt gestaltet, beziehungsweise wie öffentlicher Zugang oder Öffentlichkeit überhaupt hergestellt werden kann. Der größte Teil, rund 85% der Befragten, hatte bis dato keine Vorkehrungen oder Verfügungen oder Absprachen getroffen, wie und wann oder durch wen, mit welchen Rechten, wurde ja auch schon mehrfach erwähnt heute, mit welchen Rechten ausgestattet das Werk für das kulturelle Gedächtnis gesichert werden kann. Zum Nachlass gehörten nach Meinung der Befragten sowohl das künstlerische Werk wie auch weitere Vor- oder Nachlassteile. Darunter zählten 3/4 der Befragten ihre Archive mit Korrespondenzen, Notizen, Entwürfen, Verträgen und so weiter. Eine Handbibliothek, Film- oder Audiomaterial, Arbeitsmaterialien und oft auch eigene Kunstsammlungen, was ich noch einen ganz spannenden Aspekt finde, wie man damit umgeht, dazu. Der größte Teil der Befragten, ca. 80%, hatte bislang keinen sogenannten Kernbestand definiert. Interessant wäre, in der Nacherhebung zu fragen, wieso. Doch dazu komme ich am Ende meines Vortrags nochmal. 10% des Werks, so die Befragten, befindet sich bereits im öffentlichen Eigentum. Aber laut Aussage der Befragten ist dies nicht der Kernbestand. 80% des Werks befinden sich nach wie vor beim Künstler oder dem privaten oder der privaten Nachlasshalterin und 10% weitere im sonstigen Privateigentum. Meist ist das künstlerische Werk nur teilweise, nicht vollständig erfasst oder dokumentiert, zum Großteil fotografisch oder digital, also wenn es erfasst wurde. Und 1/3 hatte sich für eine Printpublikation, der größere Teil für eine Veröffentlichung im Internet entschieden. Nur 13% unserer Befragten nutzten bislang die Werkdatenbank Bildende Kunst. Allerdings hatten wir noch nicht gefragt, was, warum und wie dann zur Dokumentation und Erfassung ausgewählt wurde. Also das sind jetzt eben auch noch Fragen, die im Nachgang der Ergebnisberichte bei uns aufgetaucht sind und die man dann auch für eine Weiterarbeit in dem Thema durchaus nochmal stellen kann. Wir wissen auch noch nicht, nach welchen Kriterien oder Systematiken konkret geordnet oder wie die Auswahlen getroffen wurden. Nur 19% der Befragten verfügten über ein Werkverzeichnis. Der Bedarf nach Werkverzeichnung, Dokumentation und Erfassung ist, und das insbesondere bei der zweiten Umfrage herausgekommen, bei den Nachlasshalterinnen sehr hoch und rangiert bei jenen noch vor den Praktiken der Teilnahme an Ausstellungen oder einer Erstellung einer Publikation. 1/3 der privaten Nachlasshalterinnen gab an, keine Unterstützung zu haben, obwohl sie welche benötigen, vor allem für die Digitalisierung, für die Erfassung, für die wissenschaftliche Aufarbeitung. Und noch ein wichtiges Fazit, der Beratungsbedarf. Wir hatten auch gefragt, in welchen Bereichen oder Feldern der Beratungsbedarf besteht. Der hängt graduell von den jeweilig vorhandenen Kompetenzen ab. Als Fazit lässt sich also sagen, es gibt nicht nur eine mögliche Strategie oder Lösung, die für alle Vor- oder Nachlassfälle gleichermaßen gilt oder gangbar ist. Darauf kann nur mit je nach Lage mehr oder weniger intensiver fachlicher Beratung und Begleitung adäquat reagiert werden. Ziel der Beratungsgespräche sollte neben dem Aufzeigen pragmatischer Lösungsansätze und Strategien auch das Ausbilden von Kompetenzen bei den Künstlerinnen und Nachlasshalterinnen sein, diese zu erkennen, zu nutzen und eben auch abzubilden. Die eigenen und wachsenden Expertisen, das Wissen und die Kompetenzen der sogenannten Sorgearbeiterinnen sollten in die Künstlernachlasssicherung anerkannt und mit einbezogen werden. Häufiger Grund für das Gefühl von Überforderung, wie es häufig benannt wird, sind fehlendes Wissen oder als mangelhaft empfundene Kompetenz in bestimmten Feldern oder eben, und das ist noch ein wichtiger Aspekt, der fehlende Überblick bei einem zusehends angewachsenen Werk über den Umfang und den Inhalt des künstlerischen Vor- und Nachlasses. Und sobald dokumentiert oder erfasst ist, Kompetenzen ausgebildet sind, ist das Gefühl der Überforderung nicht mehr gegeben. Weiterhin gilt zu klären, wer am Prozess der Künstlernachlasssicherung mit welchen Aufgaben und Rollen beteiligt ist. Nicht immer, denn nicht immer sind die Personen und Professionen mit den von ihnen übernommenen Aufgaben und Rollen sofort identifizierbar. So haben wir festgestellt, zum Beispiel dann, wenn sich der Kunsthandel auch für eine Werkverzeichnung verantwortet oder wenn die Künstlerin selbst oder gar die eventuell rechtmäßigen Erben überhaupt kein Interesse, kein selbstverständlich scheinendes Interesse an einer Künstlernachlasssicherung haben. Aus den vielzähligen Beratungs- und Informationsgesprächen, wir haben insgesamt 110 in Corona-bedingt 5 Monaten dokumentiert, kann man ableiten, dass Beratung meist eine mehrstufige Beratung über einen längeren Zeitraum bedeutet und nicht mit einem Einzelgespräch bewältigt ist. Künstlernachlasssicherung ist demnach als nachhaltige oder nachhaltig anzulegende Projektarbeit zu betrachten, bei der Ressourcen schonend, effizient und wirksam eingesetzt werden sollten. Und neben den fachlichen und materiellen Ressourcen gehören dazu natürlich insbesondere auch die soften Ressourcen wie Vertrauens- und Kompetenzbildung sowie Zeit, um dem konkreten Beratungsbedarf auch nachkommen zu können, sowie nachhaltig auf Bewusstsein und Strukturen im Denken und Handeln der Beteiligten wirken zu können. Die sogenannte Sorgearbeit ist zum großen Teil ehrenamtliche Arbeit einzelner, meist Frauen, von Initiativen und Vereinen, an dessen Ende im besten Fall auch die öffentliche Hand steht, sobald sie Werke in deren Eigentum übernimmt. Künstlernachlasssicherung ist also nicht die Aufgabe nur einer Institution oder nur einer Person, sondern sie fußt tatsächlich auf einer Reihe von arbeitsteiligen, dezentral organisierten und gelagerten, im besten Falle demokratischen und wenig hierarchischen Praktiken und Prozessen. Künstlernachlässigung bedeutet daher nicht die Abgabe von Verantwortung, sondern, so sehe ich es, zuerst die Übernahme von Verantwortung. Doch Künstlernachlässigung ist insbesondere in Sachsen auch eine wichtige kulturpolitische Aufgabe, denn, so hat es Frau Matzke eingangs in ihrer Anmoderation erwähnt, aufgrund der strukturell bedingten, kulturell geerbten Voraussetzungen der DDR, auch geschaffen durch ein zentralistisch organisiertes Ausstellungs- und Förderwesen, wie auch dem staatlichen Kunsthandel in der DDR, haben diese eine Reihe von bedeutsamen künstlerischen Positionen, insbesondere der 1920 bis 1900 ca. 50 Geborenen, unsichtbar werden lassen. Ihre künstlerischen Lebensläufe wie Werke, die aufgrund von Nonkonformität zum Teil an nicht offiziellen Produktionsorten ohne akademische Ausbildung oder und mit Unterstützung verborgener subversiver Netzwerke entstanden, sind nach wie vor unerkannt. Und dieses nicht dokumentierte individuelle wie strukturelle Wissen nach wie vor nicht gehoben. Die Künstlerinnen und deren Netzwerke sind zu einem bedeutenden Teil bis heute weder Teil einer Öffentlichkeit, einer gesamtdeutschen Kunstgeschichtsschreibung, noch in regionalen Landes-, Bundes- oder internationalen öffentlichen Sammlungen vertreten oder ausgestellt. Eine Beteiligung oder Nichtbeteiligung am Kunstmarkt oder an Ausstellungen ist also nicht immer mit dem Grad der künstlerischen Relevanz und Bedeutung gleichzusetzen. Die jeweiligen Kontexte zu betrachten und in die Entscheidung mit einzubeziehen, ist demnach ein wichtiger und grundsätzlicher Bestandteil substanzieller Künstlernachlasssicherung. Und nicht nur an diesem Punkt der Reflexion über historische Prozesse von systembedingter Benachteiligung, aber auch prinzipiell und grundsätzlich bei der Betrachtung der Akteurinnen auf dem Nachlassfeld und bei den getroffenen Entscheidungen über den Erhalt von kulturellem Erbe wird stets vorausschauend wie rückblickend zu betrachten. Wer trifft wann und warum welche Entscheidungen? Das heißt, Entscheidungsprozesse zum Beispiel für eine bestimmte Auswahl von Werken aus einem Nachlass führen auf der anderen Seite eventuell zu einer Abwahl vermeintlich weniger wichtiger Werke. Sie wirken mit an Mechanismen und Dynamiken bei der Generierung von Wert und Bedeutung, reproduzieren Ein- und Ausschluss aus dem Kanon oder der Kunstgeschichtsschreibung, wenngleich sie dennoch für die Beschreibung künstlerischer Prozesse oder Verfahren wichtig sein können. Grundsätzlich empfehlen wir Entscheidungen und Kriterien zur Künstlernachlasssicherung daher zu dokumentieren und für spätere Generationen Handeln nachvollziehbar und private wie museale Praktiken des Erwerbs, des Sammelns und des Umgangs mit dem Werk für die museologische, restauratorische und auch kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Forschung zugänglich zu machen. Der Freistaat Sachsen hat mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle Künstlernachlasssicherung ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt mit Vorbildfunktion ins Leben gerufen. Das Konzept aus dem Jahr 2019 hat sich in den zentralen Punkten der Beratung und Förderung zwar bewährt, muss jedoch der Bilanz aus dem Jahr 2020 folgend weiter angepasst und ausdifferenziert werden. In jedem Fall hat sich der Aufbau und der Betrieb einer Koordinierungsstelle als Beratungs- und Fördereinrichtung an der Landesstelle für Museumswesen als sinnvoll und für Künstlerinnen, Nachlasshalterinnen wie Museen, so ist es uns zugetragen worden, auch als Entlastung erwiesen. Für die weitere Arbeit an der Thematik Künstlernachlasssicherung empfiehlt das Pilotprojektteam einen auch nicht hierarchischen Austausch von nachlassbewahrenden und nachlasspflegenden Personen wie Institutionen, aber auch von institutionellen und nicht institutionellen Nachlasshalterinnen und Künstlerinnen. Zum Beispiel kann in einem Forum der Informationsfluss über sich wandelnde und wechselnde Bedarfe weiterhin abgeschöpft und flexibel auf ein sich gegebenenfalls im Laufe von Jahren wandelndes Konzept Einfluss nehmen. Solch ein organisierter Austausch fördert die Information über die Existenz und den Wissens- und Bearbeitungsstand von häufig dezentral lagernden oder bewahrten Vor- und Nachlässen. Er fördert die Kontaktaufnahme und unterstützt die Kontaktpflege, die häufig erschwert oder durch unterschiedliche Erwartungshaltungen belastet ist. Um dem weiter voranschreitenden individuellen oder strukturellen Wissensverlust vorzubeugen, sollte die Werkverzeichnung und Werkerfassung, und das ist ja auch der Wunsch vieler, von gefährdeten Positionen gefördert werden. Dabei gilt, dass in dem Prozess nicht nur eine verantwortliche Person oder Institution ausgebildet werden soll oder muss, sondern eine Arbeitsteilung und das Teilen von Verantwortung durch Arbeiten im Verbund oder in Bündnissen zu unterstützen ist. Zum Teil wird das ja auch schon praktiziert. Zwei Museen in Zittau und Görlitz praktizieren diesen Umgang mit Vor- und Nachlässen bereits. Personen und Institutionen sollten, so wie es das Modell aus dem Konzept zur Künstlernachlasssicherung in Sachsen 2019 festgeschrieben hat, das Zusammenarbeiten, das Zusammenwirken und den Austausch untereinander forcieren und sich gegenseitig zur beständigen Weiterentwicklung anregen, auch im Hinblick auf die gemeinschaftliche Nutzung von Infrastrukturen und Ressourcen. Wissenschaftliche Ergebnisse aus Forschung über Form und Methoden der Werkverzeichnung, ebenso über den Erhalt im Kontext, wie ich ihn vorhin erwähnt habe, über Sammeln im Verbund und Bündnissen sowie zu Genderfragen auch in der Sorgearbeit, müssen weiterverfolgt werden. Die Forschung zum Erhalt zeitgenössischen Kulturguts ist insofern bedeutend, da die klassischen Medien schon seit vielen Jahren sukzessive von neuen Medien abgelöst werden. Unsere Bedarfsanalysen haben tatsächlich bei den 1920 bis 1940 Geborenen einen großen Teil an diesen klassischen Medien noch belegt, aber auch bereits gezeigt, dass weitere Entwicklungen natürlich auch retrospektiv dort stattfinden. Das heißt, Performances, Konzeptkunst, Aktionskunst und andere ephemere Kunstformen liegt auch ein anderer Werkbegriff zugrunde, und daher haben wir geraten, Begrifflichkeiten und Definitionen, welche methodische Konzepte und Ansätze tragen sollen, auch auf ihre Sinnfälligkeit stets weiter zu prüfen und anzupassen. Wie ich es gesagt habe, denke ich, dass man gern auch in dieser Runde und dem Forum den Begriff des Kernbestands diskutieren könnte oder sollte. Den Begriff, was ein sächsischer Künstler ist oder wer als sächsischer Künstler gelten kann, insbesondere dann, wenn es auch um eine strukturelle Nachlasssicherung geht, die eben auch das Wissen über relationale Netzwerke, Gruppen und Verbindungen zu anderen künstlerischen Ausbildungsstätten oder Produktions- wie Ausstellungsorten sichern kann. Also eine bloß auf die Sicherung der physischen, materiellen Werke gerichtete Nachlasssicherung kann beim Außerachtlassen von Beziehungen und Kontexten zu essentiellen Verlusten wichtiger Nachlassteile und eben auch Handlungswissen führen. Daher relationales Archiv, Schriftgut, Arbeitsmaterialien oder Dokumentation über künstlerische Verfahren und Prozesse wären auch aus unserer Sicht Bestandteil einer Künstlernachlasssicherung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.